Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Sonntag haben wir einen Abschnitt aus Lukas 9, dort ab Vers 57 in unserer Bibel im Neuen Testament auf der Seite 85. Dort heißt es: Und als sie, nämlich Jesus mit seinen Jüngern, auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Amen. Liebe Gemeinde, unser Bibelwort ist nicht angenehm. Jesus war gerade durch das Gebiet der Samariter gezogen, wobei die Vorurteile zwischen Judäern und Samaritern wohl auf Gegenseitigkeit beruhten, denn man gewährte ihm dort kein Nachtquartier. Vermutlich hat er die Nacht vorher im Freien verbracht, sodass Jesus dieses Wort aus unmittelbarer Erfahrung sagte: Die Füchse haben Gruben und die Vögel im Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Das war eine kalte Nacht. Mit Händen zu greifen war deshalb für seine Jünger auch, dass das auch für sie gilt. Denn sie schliefen und wachten auch im Freien in der vorangehenden Nacht. Kein Wunder, dass der ganze Abschnitt in der Lutherbibel mit der Überschrift versehen ist: vom Ernst der Nachfolge. Aber das ist nur die eine Seite. Irgendwann ist mir aufgegangen, dass man auch nach der anderen Seite dieser ernsten Worte Jesu schauen muss. Und dann kann man aus unserem Abschnitt im Umkehrschluss wunderbare Zusagen und Ermutigungen eben auch entnehmen. Deshalb möchte ich immer auf beide Seiten, aber vor allem auch auf die Zusagen schauen. Einen ersten Gedanken möchte ich überschreiben: heimatlos und doch beheimatet. Heimatlos und doch beheimatet. Jesus, der Sohn Gottes, erfuhr Heimatlosigkeit in dieser Welt vom Anfang bis zum Ende. Mangels Platz in der Herberge, in den Futtertrog gelegt, hat sich Jesus während seiner Wanderschaft seinen Gegnern immer wieder durch die Flucht entziehen müssen. In Johannes 10 kann man das zum Beispiel in Vers 39 nachlesen. Er wurde vertrieben, er war ein Gejagter. Nehmen wir vielleicht viel zu wenig wahr. Seine letzte Nacht verbrachte er im Garten Gethsemane, entweder auch im Freien oder noch wahrscheinlicher in einer Grotte, die es dort gibt. Einen Tag später erhöhte man ihn von der Erde weg ans Kreuz. Er fand wirklich keine Heimat auf diesem Planeten. Er kam in sein Eigentum, aber seine Geschöpfe nahmen ihn nicht auf. Trotzdem wusste Jesus genau, dass er deshalb nicht heimatlos ist, sondern beheimatet bei seinem himmlischen Vater in seinem Reich. Deshalb sagte er auch: Mein Reich ist nicht von dieser Welt und meine Heimat auch nicht. Und auch weil jeder einzelne Mensch vom Kind bis zum Greis irgendwann erkennen muss, dass er hier keine bleibende Heimat hat und eine zukünftige Heimat braucht, Sind wir darauf angewiesen, was Jesus von dort mitbringt und bezeugt als die Wahrheit und das Gebot und der Sinn für unser Leben und erst recht für das Zukünftige? Dass der Mensch daraufhin geschaffen ist, weil er hier in dieser Welt keine Heimat hat, dafür gibt es auch Indizien. Bezeichnenderweise bedeutet das griechische Wort für Mensch der nach oben Gewendete. Das Wort kann man übersetzen und heißt der nach oben Gewendete. Der Mensch geht aufrecht und seinen Blick kann er jederzeit nach oben richten, wohin die Kirchturmspitze zeigt. Er ist auch als einziges Lebewesen richtig sprachfähig und kann im Gebet den Kontakt suchen mit seinem Schöpfer. Und. Man könnte noch andere Indizien hinzufügen. Umgekehrt ist er aber auch darauf angewiesen, dass der Schöpfer mit ihm spricht. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Ein negatives zuerst und dann ein positives. Der Spiegelartikel darüber war übertitelt mit der Überschrift New Yorks dunkelste Nacht. Am 13. Juli 1977 um 21.36 Uhr fiel in ganz New York für 25 Stunden der Strom aus. Was dann geschah, hatte die Stadt noch nie erlebt. Es ist Weihnachten, brüllten die Plünderer. Sie rückten mit Schubkarren, Einkaufswagen und Kleinlastern aus. Männer, Mütter, Teenager griffen sich alles, was nicht nied- und nagelfest war. Fernseher, Kühlschränke, Windeln, Desinfektionsmittel. Das habe ich jetzt dazu erfunden. Das steht nicht hier. Nein, das nicht gerade. Nur aus aktuellem Anlass. Die Bilanz der Nacht: 1616 Geschäfte würden geplündert in dieser Nacht. Die Feuerwehr musste 1037 Feuer löschen, das Sechsfache einer normalen Nacht in der Millionenstadt. 3776 Menschen wurden verhaftet, 663 Polizisten, 80 Feuerwehrleute und 204 Zivilisten wurden verletzt in dieser Nacht. Zwei Menschen starben im Feuer. Das ist der Mensch, der nicht von Gottes Wort von oben geleitet ist. Zum Beispiel vom 7. Gebot, wobei wir gerade mit den Konfirmanden sind: Du sollst nicht stehlen. Das ist Gottes Wort in diese Welt hineingesprochen aus diesem Grund. So ist er darauf angewiesen, dass Gott mit ihm spricht. Will er nicht im Chaos versinken? Aber nun das positive Beispiel, das ich schon mal erzählt habe, das sich auch in Amerika abspielte. Mutter Teresa wurde in San Francisco mit dem symbolischen Schlüssel der Stadt für ihr Lebenswerk geehrt. Ihre Rede bei diesem Anlass wurde nahezu von allen Radiostationen übertragen, als ein Mann, der tief in den Drogen- und Waffenhandel verstrickt war, auf der Autobahn Musik über sein Radio hören wollte. Zu seinem Ärger fand er keinen Musiksender, alle übertrugen Mutter Teresa. In der Hoffnung, dass das Ganze schnell vorüber ist, blieb er trotzdem dran. Doch als er dann einige Minuten unfreiwillig zugehört hatte, begann er zu weinen. Und zwar so, dass er auf den Standstreifen fahren und halten musste. Bei nächster Gelegenheit rief er beim Radiosender an und fragte, wer da gesprochen hat. Er nahm Kontakt zur Schwestern- und Bruderschaft Mutter Teresas in Amerika auf, bereinigte sein Leben und fing mit Draht nach oben ein neues Leben an. Hier heimatlos, aber verbunden mit der himmlischen Heimat und dann, was dort gilt und zählt, das war Jesus, das sind auch wir, die Nachfolger. Und was für einen Unterschied in beide Richtungen das macht, das haben wir gerade aus diesen beiden Beispielen entnommen. eine halbe Stadt, die nicht hört, und ein Einzelner, der auf der Autobahn hört. Unser zweiter Gedanke zum Jesuswort möchte ich überschreiben: vergänglich und doch lebendig. Vergänglich und doch lebendig. Die Zumutung zuerst. Jesus sagt zu dem, der seinen Vater bestatten will: Lass die Toten ihre Toten begraben. Geh du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Einen Toten zu begraben galt unter den zeitgenössischen Juden als ein ganz großes Liebeswerk. Das war nicht nur Pflicht, das war ein Liebesdienst, den niemand ausließ. Er war aber weiter gefasst, als wir das vermuten. Damit war auch die Versorgung der pflegebedürftigen Eltern gemeint, das dann mit ihrem Begräbnis seinen Abschluss fand. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Er hatte höchstens noch Wochen zu leben. Nachfolge war jetzt möglich, in ein paar Wochen schon nicht mehr. Deshalb das unbequeme Wort an diesen Mann: Schieb es nicht auf die lange Bank, deine Hinwendung zu Gott, wenn erst dieses und jenes erledigt ist. Damals wäre es dann dafür zu spät gewesen. Es waren nur noch Tage oder Wochen. Höchstens. Und auch heute kann bei meinem guten, aber verschobenen Vorsatz immer auch etwas dazwischen kommen. So wie wir auch jetzt sehen, wie etwas dazwischen kommt. Das ist die ernste Seite dieses Jesuswortes. Aber nun die positive. Es sagt doch auch: Wer immer Jesus nachfolgt, ist nicht auf der Seite des Todes, sondern des Lebens. Alle, die sich an Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, halten, sind auf der Seite des Lebens. Sie kommen so unter Gottes Schutz und Fürsorge, dass Jesus ihnen und uns zusagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Nicht bis zu unserem Lebensende, auch nicht bis ans Ende der Welt, auch wenn wir das so gewohnt sind, denn es heißt hier nach dem Urtext: bis ans Ziel der Welt. Bis Gott diese Welt zu ihrem wunderbaren Ziel gebracht hat, also für immer verspricht Jesus, bei mir zu sein, in Zeit und Ewigkeit. Und dieses Leben mit Draht zur Ewigkeit, das beginnt schon jetzt. Neulich las ich über das sogenannte Windtelefon. Vielleicht haben Sie es auch gelesen. An der Nordostküste Japans. Es ist buddhistische Tradition, an den Hausaltären den Kontakt mit den verstorbenen Angehörigen zu suchen. Gehört halt so zum Buddhismus dazu. Ein Mann in einem Fischerdorf dort stellte sich aber stattdessen eine Telefonzelle in den Garten mit einem alten Telefon mit Wählscheibe, das aber sichtbar, wo das Kabel sichtbar irgendwo in den Dreck hing. Der Mann versuchte dort mit seinem verstorbenen Cousin zu reden, in diesem Telefonhäuschen. Das schien ihm besser wie der Hausaltar. Doch dann kam der Tsunami vom März 2011 und fegte das Fischerdorf weg. Aber die Telefonzelle blieb stehen. Seither pilgern tausende buddhistische Menschen zu diesem sogenannten Windtelefon und suchen den Kontakt zu ihren vielen verstorbenen Opfern der Katastrophe von 2011. Christen gehen nicht, müssen nicht ans Windtelefon. Sie sind auf Du und Du in Kontakt mit dem, der den Tod überwunden hat. Und dieser Kontakt reißt nicht ab, wenn unsere irdische Zeit zu Ende geht, denn Jesus verspricht ausdrücklich: auch die Toten hören meine Stimme, und zwar jetzt. Wir können eine Verbindung des Lebens zum Leben haben. Aber das gilt nach dem Neuen Testament nur für die, die an ihn, den Auferstandenen, glauben, sich an ihm festmachen. Deshalb sagt Jesus zu dem Mann, verkündige das. Sag das weiter. Und zwar umgehend. Denn alle sollen, alle müssen das hören, dass das geht. Das ist das Positive, dass man auf die Seite des Lebens treten darf. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Du gehörst auf die Seite des Lebens, heißt das. Über unserem dritten Gedanken soll stehen, allein und doch angenommen. Wieder sagt Jesus ein hartes Wort zu einem, der sich vor seiner Nachfolge, bevor er in die Nachfolge tritt, von seinen Angehörigen verabschieden will. Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt oder geeignet, könnte man auch sagen, zum Reich Gottes. Damals wusste das jeder. Beim Pflügen mit dem verhältnismäßig leichten Pflug durfte man nicht zurückschauen. Wenn da Wurzeln oder gar Steine im Weg lagen, dann warfen die Zugtiere den Pflüger, der zurücksah, rasch aus der Ackerfurche. So schnell konnte der dann gar nicht mehr wieder nach vorne gucken. Ein Mann hatte einen akademischen Grad erreicht und in seinem Beruf gute Aufstiegsmöglichkeiten. Da entschloss er sich, umzuschwenken und in den Verkündigungsdienst zu treten. Doch in der neuen Aufgabe trat bald eine Vertrauenskrise ein, zunächst zu den jungen Gemeindegliedern und dann auch von Seiten der Älteren. Der Mann kam ins Grübeln. Er hatte auch große finanzielle Opfer für den Berufswechsel gebracht und nun zählte das, was er tat, bei den Menschen wenig oder nichts. Unwillkürlich schaute er zurück und dachte an seine frühere, tolle berufliche Stellung. Doch genau unser Wort vom Pflügenden, der nicht zurückschauen soll, wurde ihm zur Hilfe in dieser Krise, durchzuhalten und dran zu bleiben. Was einen neuen segensvollen Abschnitt seines Wirkens gerade im Verkündigungsdienst einleitete. Aber es war nicht leicht und ist es auch sonst nicht leicht, trotz allem nach vorne zu gehen. Deshalb auch hier noch die positive Seite, die in dieser letzten Szene unseres Abschnitts mit verpackt ist. Jesus fordert diesen Mann auf, sich von seiner Herkunftsfamilie zu lösen, wie Jesus selbst sich von seiner Mutter und seinen Geschwistern lösen musste, als sie ihn gegen den Auftrag Gottes wieder nach Nazareth zurückholen wollten. Wir hatten das, ich glaube, es war am Mitarbeitersonntag bei unserem Segnungs- und Sendungsgottesdienst, wenn ich mich noch richtig erinnere. Da wollten sie ihn wieder zurückholen und Jesus ließ sich nicht abbringen von dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Sinngemäß sagt Jesus nun aber auch zu seinen Nachfolgern, wenn du mit mir gehst, musst du unter Umständen einsam starten, aber du bleibst nicht allein. Du bleibst definitiv nicht allein. In Markus 10, wo Jesus vom Lohn der Nachfolge spricht, verspricht er auch klipp und klar, du wirst vielleicht das eine entbehren. Das gehört zur Nachfolge dazu, dass man das eine oder andere entbehren muss. Aber du wirst anderes vielfach dafür bekommen. Und dann zählt Jesus auf Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. So ist das. Ein junger Mann, der noch in der DDR aufwächst, hatte einen schweren Start ins Leben. Er muss in einem Internat leben, das er offensichtlich hasst. Um nach Hause zu kommen, steckt er es in Brand. Er kommt aber nicht nach Hause, sondern für 18 Monate ins Gefängnis. Wieder in der Freiheit stirbt seine Mutter unerwartet, für ihn bricht eine Welt zusammen. Er führt ein unstetes Leben und kommt ins Gefängnis der geheimen Staatspolizei. Die Stasi gibt ihm eine tückische Chance. Er soll in kirchlichen Kreisen spionieren und sich dazu bei einem Pfarrer angeblich bekehren zum christlichen Glauben, um in diese Kreise richtig reinzukommen und um mehr zu erfahren. Doch durch die Begegnung mit den Christen kommt er ins Nachdenken. Er erfährt dort Annahme, wie er sie seither nirgendwo gefunden hat. Er entschließt sich nicht nur zum Schein, sondern echt Jesus nachzufolgen. Er hat Brüder und Schwestern gefunden. Er blieb nicht allein. Sein Leben wurde anders. Zum Schluss, man kann das Ganze, denke ich, mit einem einfachen Satz zusammenfassen. Mit diesen ernsten Worten lädt Jesus ein zu einem Leben in seiner Nachfolge, das nicht immer einfach ist, das sich aber in jedem Fall lohnt. Ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Wo ich vielleicht mit 20 oder 30 manchmal noch unsicher war, ob sich das lohnt, kann ich jetzt mit über 60 schon ziemlich sicher sein und sagen, der Weg mit Jesus lohnt sich wirklich. Amen.